So, das wären die Informationen. Und wir kommen zurück zu unserem Sprössling. Unserem Sprössling, der hier symbolisch dargestellt ist mit dem Olivenbaum. Danke, dass du so treu und gut aussehend mitgemacht hast und da stehst. Er hat einfach ein bisschen Blätter verloren. Ich glaube, es wird ja langsam Zeit, dass er wieder ein bisschen rauskommt, hier. Aber er hat uns begleitet. Gleich wie uns auch der Zacharia begleitet hat und noch begleitet in dieser Serie. Und heute sind wir bei Zacharia 9,9. Ich lese aus Hoffnung für alle. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Der Zacharia redet hier auch wieder prophetisch von Jesus. Ihre Voraussicht. Gottes Geist hat ihm die Weitsicht gescheicht. Ein Blick auf den König, der da wird kommen und Rettung für Israel und im Vers 10 sogar für die ganze Welt bringen. Der Prophet Zacharia redet hier wieder von dem Sprössling Jesus, der schon sein Kollege, der Prophet Jesaja, der 200 Jahre vor ihm in Jerusalem gelebt hat, davon geredet hat. Das war eben der mit dem Baumstumpf, mit dem Schössling. Jesus oder der Spross werden zwar nicht erwähnt da in unserem Text, aber es ist ganz klar, dass es da um den ganz anderen König geht. Ein König, der wie ein neuer Trieb, ein Spross aus dem abgehauenen Stumpf Israel wird austreiben. Der Zacharia hat nämlich in der Zeit gelebt, wo die ersten Israeliten wieder zurückgekommen sind, jedes Land aus der Gefangenschaft, aus ihrem Exil, aus Babylon. Israel war am Boden. Jerusalem zerstört, verwüstet. Und der Zacharia hat jetzt von dem zukünftigen König geredet. Einen, was wird richten. Einen, der Israel wieder wird aufbauen, aufrichten, stark machen. Ein König, der die Feinde vertreibt, aus dem Land jagt. Einer, der sieht, was durchgeht. Einer, der das Volk leitet. Das kennen wir hier in der Schweiz nicht so. Ein König oder ein Präsident, der ein Volk leitet. Es gibt zwar vielleicht manchmal so Dorfkönige, haben wir hier zu lange noch, aber glaube ich im Moment auch nicht gerade. Was wir aber haben, ist ein Präsident, der fast ein der König ist vom Dorf. Nämlich so ein GGR-Präsident, ein grosser Gemeinderatspräsident. Dem sieht man der höchste Langnauer. Oder man kann manchmal fast sagen, die Königin von Langnau oder der König von Langnau. Und nächstes Jahr, das ist gängig für ein Jahr, nächstes Jahr, ist das die Regula Engel. Sie ist die höchste Langnauerin. Weil der GGR, der grosse Gemeinderat, steht eigentlich über dem kleinen Gemeinderat. Der grosse Gemeinderat ist die Legislative. Die beschließen nachher über die grossen Sachen und sagen dem kleinen Gemeinderat, was geht und was nicht geht. Und der Präsident vom grossen Gemeinderat, der eben die Regula Engel der nächstes Jahr ist, die leitet den Gemeinderat, den grossen Gemeinderat. Und wenn es im Fall mal bei einer Abstimmung unentschieden wäre, hat sie nachher die entscheidende Stimme, den Stichentscheid. Also sie kann man nachher nicht mehr überstimmen. Von dem her ist sie eine kleine Königin von Langnau. Eigentlich wäre heute hier ein Interview mit ihr angedeicht gewesen. Dann hat sie nämlich gefragt, wie man sie muss ansprechen muss, wenn sie im Dorf antrifft. Wenn sie dann auf ihrem Ross oder auf ihrem goldigen Velo oder was das ist, antrifft. Ich hat sie dann gefragt, ob sie mutig muss sein für so ein Amt, wie viel Mut es braucht. Ich hat sie gefragt, ob sie Respekt hat, so vor einem Stichentscheid. Ich habe sie auch gefragt, ob sie betet vor Entscheidungen oder vor Sitzungen. Aber eben, sie ist heute nicht da. Sie ist leider krank. Ich wünsche ihr eine gute Besserung. Sie spielt und singt zwar noch im Cheerful-Chor. Sie ist Nächte, hat sie gespielt mit ihrem Cello. Sehr schön. Aber sie braucht Erholung. Und darum lässt sie grüßen, ist aber nicht da. Und ja, jetzt fällt halt das Interview weg. Vielleicht tun ich es mal wiederholen. Kann ich es an einem anderen Ort mit reinnehmen. Wäre sicher spannend. Aber die Gemeinderatssitzungen, die GGR-Sitzungen, die sind öffentlich. Also da dürft ihr gerne reinhocken. Die sind so 5 bis 6 Mal im Jahr. Und der könnte der Regula Engel, der ja hier ein- und ausgeht, hören. Live sehen und hören. Und wenn ich jetzt schon dran bin, so mit Politik und Langnau, möchte ich all denen danken, die dort hier mitmachen, die sich einsetzen für Politik, politische Geschäfte, weil das betrifft uns alle zusammen, mehr oder weniger, auch gern wieder. Das ist nicht etwas, das einfach so nebendurch, irgendwo hinterdurch auch noch läuft. Es ist etwas Entscheidendes, es betrifft uns. Wir haben das Glück, wenn man dem so kann und sagen, dass wir in einem Land leben, wo die Politik gut funktioniert, wo das Volk gefragt wird, wo das Volk mitreden kann. Das ist über einen ganz schweizerischen Staat so. Das ist auch hier zu lange noch so. Aber es ist wichtig, was da entschieden wird. Wie und wo dass unsere Finanzen eingesetzt werden. Was und wer, und für was das bauen wird, wer baut. Welche strategischen Entscheidungen gefällt werden für das Dorf, für die Entwicklung, für das Soziale, für das Unternehmerische, ökologisch, nachhaltig. Es geht auch um Beziehungen, um Empathie, um Menschen, um Gruppierungen. Dass auch Menschen wahrgenommen werden, die man vielleicht nicht so hört. Gerade für das ist ein grosser Gemeinderat auch wichtig, dass Menschen, Leute, Personen dort hier drinnen hocken, die wahrnehmen, was im Dorf läuft, die Anliegen hineinbringen, in die Politik hineinbringen. Darum danke vielmals all denen, die sich für die Politik einsetzen und schon gerne wieder den Wert versehen zu beten. Zurück zum Predigtext. Und Politik ist nämlich auch in diesem Predigtext gegangen. In diesem Jesaja-Wort. Er hat von diesem zukünftigen König geredet. Genau dem König, der in die Stadt Jerusalem wird kommen. Und natürlich sind die Leute hellhörig geworden. Und natürlich sind die Leute genau hergelassen und sind gespannt gewesen, was der Prophet da gesehen hat. Was da für ein König wird kommen. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, Jerusalem, jubelt laut, ihr Einwohner. Euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Hä? Die hier gelost in der zerstörten Stadt. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Und wenn wir in diesem Text noch ein bisschen weitergehen, können wir davon lesen, wie da die fremden Herr und Machthaber aus dem Land vertrieben werden. Kriegswagen, Kriegsross, Waffen werden beseitigt. Der König wird Frieden stiften unter den Völkern. Er wird mächtig herrschen. Von ihm mehr zum anderen steht dort, vom Euphrat bis ans Ende der Welt. Das weckt Erwartungen. Aber etwas in diesem Vers lässt aufhören, hellhörig werden. Der König kommt nicht mit Stolz, sondern auf einem Esel, auf einem Eselfüllli. Nichts von Kriegswagen, Streitross, nichts von Herrschaftlichkeit, von Pomp, von Glamour. Einfach, bescheiden, demütig. Jesus, der Sprössling für Demut. So ist die Predigt heute überschrieben. Jesus, der Sohn von Gott, König über alle Könige. Der Sohn von Gott. Der Sohn von dem, der alle Macht ist. Der Sohn kommt auf die Welt. Demütig und bringt Demut mit. Er lebt vor, was Demut ist, was Demut heisst. Ich habe zwei Punkte, oder vielleicht besser, zwei Missverständnisse. Das eine, was man missverstehen kann, ist der Begriff Demut selber. Demut ist jetzt nicht das Wort, das ich im alltäglichen Sprachgebrauch häufig brauche. Und mir ist bei allem Überlegen und Nachdenken bei dieser Predigt auf das Mal aufgegangen, ich weiß gar nicht so recht, was ich mit diesem Begriff anfangen soll. Ich verstehe ihn häufig falsch. Ich habe so ein zwiespältiges Gefühl, wenn ich Demut höre. Und es kann tatsächlich unterschiedlich verstanden werden. Und ich glaube, mein komisches Gefühl kommt von dort her, dass das Wort seinen biblischen Inhalt verloren hat. Obschon wir diesen Begriff viel brauchen im christlichen Sprachgebrauch, hat er im Alltag ein anderes Verständnis bekommen. Demut wird häufig gleichgesetzt mit Unterwürfigkeit, mit Fähigkeit, mit Minderwertigkeit, mit Kriechen, Schnaken. Bei Demut denke ich mal gerade an eine falsche Bescheidenheit, ein falsches, äußerliches Kleinmachen, für zu zeigen, wie demütig dass man eben sei. Aber eine solche Haltung ist verlogen und geht eigentlich schon fast in Hochmut über. Andere denken bei Demut so an ein kränkliches Aussehen. Eine Haltung, die sich niederschlägt in Anlegung, im Benehmen. Andere denken, es sei demütig, über keine Fähigkeiten zu verfügen oder die man hat, ganz klein zu machen und möglichst nicht auszuleben. Zu verstecken. Das ist aber falsch. Das hat nicht mit Demut zu tun. Was ist Demut? Und manchmal hilft ja zum Verständnis ein Blick zurück, dorthin, wo das Wort im ursprünglichen Zusammenhang gebraucht wurde. Wenn ich jetzt ausgebildeter Theologe wäre, würde ich schauen, was im Urtext steht. Wie der Zusammenhang dazu ist. Aber ich kann nicht Hebräisch, ich kann nicht Griechisch, ich kann nicht Latinisch. Oder ich muss nicht das Latinisch, höchstens Pflanzen nehmen. Und nur das eine Wort übersetzen, das hilft mir auch nicht wirklich weiter, wenn der Gesamtkontext nicht versteht. Im Altgriechischen heisst das Wort von Demut tapeinophrosine. Auf Latinisch heisst es humilitas. Also so konnte ich es schon übersetzen, aber verstehe ich es ja auch gleich nicht. Und ich weiß auch nicht, was nachher gemeint ist im Umfeld. Ich bin dann auf Wikipedia schauen, weil die reden Deutsch da drinnen. Und jetzt zum sprachlichen Hintergrund auch noch etwas dazu gesehen, und das hat mir tatsächlich weitergeholfen. Demut kommt vom althochdeutschen Wort Diomuoti. Diomuoti. Das ist übersetzt dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Und die Bestandteile von diesem Wort Diomuoti, also ich noch einmal nachbrechen, in Dienen, Dionon, und Mut, Mut. Und das hat mir tatsächlich weitergeholfen. Dienender Mut kann man übersetzen. Dienender Mut, Demut. Oder Mut zum Dienen. Das hat mir wirklich weitergeholfen. Ich glaube, das trifft auch die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort schon recht gut. Dienender Mut. Demut hat mit Dienen und mit Mut zu tun. Wir gehen mal weiter zum zweiten Missverständnis. Und das Missverständnis betrifft die Menschen, die dann zu der Zeit von Zacharia gelebt haben. Jesus kommt mit Macht. Wie wir gehört haben, der Zacharia oder Jesaja, das Kommen vom König Jesus prophezeit. Und den Voraussagen war auch gang von Rettung die Rede gewesen, dass der König Rettung wird bringen. Und es ist ja nicht ganz abwegig, dass ein Volk, das vom Krieg zerstört wurde, bei Rettung an eine militärische Rettung denkt. Das ist eigentlich logisch und klar. Sie haben einen König erwartet, der mächtig und militärisch stark daherkommt. Und so ist das Wort vom Prophet Zacharia auch verstanden worden. Die Menschen in Jerusalem haben ein Heer mit einer schlagkräftigen Armee erwartet. Voraus der König mit dem Schlachtross. Ein Missverständnis. Wir wissen es. Jesus ist tatsächlich auf einem Eselfüli in Jerusalem eingeritten. Nicht auf einem Schlachtross. Jesus ist demütig auf dem Eselfüli eingeritten. Genauso wie es ist prophezeit worden, vorausgesehen ist worden. Und das hat schon früher angefangen. Wir haben Weihnachten vor Augen, wo Jesus, der Sohn Gottes, in Bethlehem im Stall unter ärmsten Verhältnissen ist auf die Welt gekommen. Dann musste seine Familie flüchten. In Ägypten war er ein Flüchtlingskind. Und kurz nachdem, dass Jesus in Jerusalem eingeritten ist, ist er verhaftet und am Kreuz umgebrungen worden. Und das hat die Jünger, die Nachfolger von Jesus, definitiv nicht mehr nachvollziehen können. Das musste ein Missverständnis sein. Der erwartete prophezeit König, Retter, Messias, am Kreuz gestorben. Keine Herrschaft, keine Macht, keine Befreiung. Und das Missverständnis hat tatsächlich eben schon dort angefangen, bei der Auslegung von diesem prophetischen Wort. Die Menschen haben es falsch interpretiert, aber wie hätten sie es anders sollen interpretieren? In ihrem Umstand, in ihrem Leben. Jesus ist aber als demütiger Mensch auf die Welt gekommen. Eine total dienende Haltung war seine Lebenseinstellung. Er war ganz bereit, dem Vater, Gott, zu dienen. Das auszuführen, was Gott ihm sieht. Und dazu hat gehört, sich ganz den Menschen herzugeben. Bis zum Tod. Und sein vermeintlicher Verzicht auf Macht, Kraft und Herrschaft, seine totale Unterstellung unter Gottes Willen, hat ihn schlussendlich ins Kreuz gebracht. Jesus hat sich mutig unter Gottes Willen gestellt. Und mit allem, was er hatte, Gott und vor allem uns dienen. Genau die Demut, der Mut zum Dienen, hat schlussendlich dir und mir den Frieden gebracht. Sein Mut, bis ins Äußerste zu gehen, bis zur unschuldigen Verhaftung, Verurteilung, Verhaftung zum Tod, hat uns die Rettung gebracht. Durch sein Ja zu seiner Unterordnung hat er sich zum Opfer machen Ja, so sind wir auch schuldig und rein vor Gott, durch ihn. Was ist denn mit den Aussagen der Propheten über Sieg und Macht und Herrschaft von Jesus? Ist das einfach im übertragenen Sinn zu verstehen? Wir wissen aber ja, dass Jesus auferstanden ist, er ist nicht im Kreuz geblieben. Er ist auferstanden, er lebt, er ist in den Himmel aufgefahren und es wird ein zweites Wiederkommen geben. Dann, wenn Jesus sein Reich endgültig wird aufrichten. Es hat bereits angefangen, ist aber noch nicht ganz da. Aber einmal wird Jesus herrschen, von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis ans Ende der Welt, wie es prophezeit ist, vorausgesehen ist. Jetzt ist es noch nicht da. Die Welt ist noch eine Welt unter der Macht vom Bösen, aber das Reich von Jesus hat angefangen. Und einmal wird es diskussionslos ganz reinbrechen. Und auch einmal scheint es sogar schon ein bisschen rein. Zum Beispiel dann, wenn wir uns demütig auf den Mut zum Dienen einlassen. Wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir den Mut aufbringen, Gott ganz zu vertrauen und ihm zu dienen. Dann, wenn wir uns von ihm brauchen lassen, sein Reich zu bauen, mit allem, was wir haben. Wie sieht es konkret aus? Indem wir erkennen, dass wir nicht besser sind als alle anderen. Indem wir uns bewusst sind, dass alles, was wir haben, wir von Gott haben. Indem wir merken, dass wir einander brauchen. Und dass niemand besser dasteht als der andere. Da werden wir demütig. Herzustehen und zu sagen, Gott, ich unterstelle dir, stelle mir dir ganz. Ich will mich von dir brauchen. Ich will auf dich hören und dir dienen. Weil du bist meine Rettung, du hast mich angenommen. Jesus, der Sprössling für Demut, hat Demut in die Welt gebracht und vorgelebt. Er hat uns gesehen, was Demut heisst. Die Jünger haben alle Knatsch untereinander, wegen der Frage, wer von ihnen der Grösste sei. Also das war nicht so eine demütige Frage. Und Jesus hat ihnen darauf gesehen, das ist in Lukas 22, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit den Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und Jesus hat ihnen nicht nur so ein Wort zugesprochen, er hat so ganz praktisch vorgelebt. Und darum kann demütig sein, heissen, dass wir unseren Mitmenschen die Füße waschen. Wir ihnen dienen, uns die Hände dreckig machen. Wir Komfortzone vom Stuhl oder vom Fernsehsessel verlassen, auf die Knie gehen oder auf die kalte Strasse raus. Oder vielleicht in ein Haus, das so eine Ordnung hat, aber das Leute hat. Von unser Hang brauchen, unsere Stimme, unsere Füße, unser Dasein, vielleicht unsere Zeit. Und es kann sein, dass du verschwitzt bist. Es kann sein, dass du kein Dankeschön bekommst am Schluss. Das kann Demut sein. Mutig leben, mutig dienen. Dem Gott, wo die Herrschaft längstens gehört, geklärt ist. Ich schließe mit ein paar Worten von Bonhoeffer. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, ob etwas Grosses oder Kleines. Wir werfen es ganz in Gottes Arme. Amen. Ja, Jesus, danke bist du unser König. Und danke bist du demütig auf die Welt gekommen. Ganz im Gehorsam auf den Vater, auf Gott. Weil du hast gewusst, dass das Beste ist für uns Menschen, für mich. Danke, bist du den Weg gegangen. Wir können uns das kaum vorstellen. Du als Gottes Sohn hast die Herrlichkeit verlassen, bist auf die Welt gekommen, bist klein geworden, hast dich quälen, bist ans Kreuz gegangen, elendiglich gestorben, demütig. Der Blick auf mich, auf uns. Danke hast du aber schlussendlich der Sieger errungen. Du bist auferstanden, du lebst. Du bist in den Himmel aufgefahren und du wirst wiederkommen. Mit Macht. Du wirst die ganze Welt übernehmen. Es wird dir gehören. Und wir dürfen schon jetzt einen Blick darauf werfen. Wir dürfen schon jetzt wissen, wir gehören zu dir. Danke, Jesus. Dürfen wir dich kennen. Hast du dir uns gezeigt. Und danke dürfen wir Weihnachten feiern. Hier in diesem friedlichen Land, wo wir dürfen geborgen sein, wo wir alles haben, was wir brauchen. Danke, Herr. Dürfen wir vierten Advent feiern heute. Mit dir. Amen.